Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien. Herr Hille, Sie wollen direkt beginnen.
Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Ich würde zu Beginn gerne kurz zwei Sätze zu dem schrecklichen Zugunglück sagen wollen, das sich gestern in Baden-Württemberg ereignet hat. Wie Sie sich vorstellen können, hat uns das alle tief erschüttert und unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen. Den zahlreichen, zum Teil sehr schwer Verletzten wünschen wir schnellstmögliche Genesung und der große Dank der Bundesregierung, auch des Bundeskanzlers persönlich, gilt natürlich allen Helferinnen und Helfern, allen Einsatzkräften vor Ort von Polizei, Feuerwehr und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Krankenhäusern natürlich. Großer Dank und Respekt für den Einsatz an dieser Stelle.
Gibt es Fragen dazu? Sehe ich aktuell nicht. Dann würde ich anfangen mit dem Thema, das mich heute in der Vorabumfrage am meisten erreicht hat, nämlich die... Haben Sie dazu eine Frage? Moment.
Entschuldigung, so viel wir wissen, dass der König von Jordanien wird nach Berlin kommen.
Ich würde erst mit einem anderen Thema beginnen, bitte. Ich dachte, Sie haben jetzt noch eine Frage zu dem Zugunglück. Dann würde ich das Thema hinten anstellen, das steht auch auf meiner Liste, ja? Der jordanische König. Dann würde ich nämlich anfangen mit dem Thema Zölle und würde da als erstes aufrufen, Herrn Schuler.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Mich würde interessieren, versteht die Bundesregierung eigentlich den EU-Trump-Deal und wenn ja, wie? Also was wird beispielsweise aus dem Green Deal, wenn wir massenhaft fossile Brennstoffe zukaufen? Wer bezahlt eigentlich die Waffenkäufe und die Energielieferungen? Muss Deutschland auf andere Lieferanten verzichten? Also wenn ich da etwas Nachhilfe in Details bekommen könnte, wäre das sehr hilfreich.
Herr Schuler, Sie haben ja mitgekriegt, wir haben ja gestern, der Bundeskanzler hat ja gestern sich dazu in einer ersten Reaktion geäußert. Grundsätzlich begrüßen wir die Einigung der EU-Kommission mit den USA. Ganz klar im Mittelpunkt steht, dass eine unnötige Eskalation und ein Handelskonflikt vermieden werden konnte. Großes Dankeschön gilt in dem Zusammenhang dem Einsatz der Kommissionspräsidentin und auch von Handelskommissar Šefčovič. Besonders ins Auge fällt für uns oder besonders von Gewicht ist natürlich, dass es gelungen ist, das, was drohte, an Zöllen abzuwenden und eine Pauschalregelung, die sich jetzt auf 15% bezieht, festzulegen. Ganz besonders für zentrale Bereiche wie die Automobilindustrie ist das natürlich von großer Bedeutung, da zum Zoll im Moment, der bei 27,5, also fast bei 30% liegt. Das ist eine Halbierung von 30% auf 15%, sodass man sagen kann, mit dieser Vereinbarung ist es gelungen, die Kerninteressen Deutschlands und Europas zu wahren. Völlig außer Frage ist, dass natürlich weitere Erleichterungen wünschenswert gewesen wären, denn stabile und planbare Handelsbeziehungen mit Marktzugang für alle sind nach Auffassung der Bundesregierung wichtig. Jetzt geht es darum, diese Grundsatzeinigung im Detail auszuarbeiten und dabei hat die Europäische Kommission die volle Unterstützung der Bundesregierung. Grundsätzlich muss man sagen, steht Deutschland und Europa für einen fairen und freien Welthandel und wir werden uns auch in Zukunft für niedrige Zölle und den Abbau von Handelshemmnissen einsetzen, denn grundsätzlich gilt, Handelshemmnisse sind jeweils für beide Seiten nicht zuträglich. Aber im Grundsatz gilt, was ich eingangs gesagt habe, begrüßen wir die Einigung, die da gestern zustande gekommen ist.
Nachfrage?
Also zu den Details haben Sie jetzt auch keine Informationen, entnehme ich dem. Also wer bezahlt eigentlich die zugesagten Energie- und Militärkäufe beispielsweise? Wird das auf die Mitgliedsländer der Europäischen Union verteilt? Wie geht das eigentlich?
Ja, wie gerade schon gesagt, Herr Schuler, handelt es sich ja um eine Grundsatzeinigung Und jetzt geht es darum, die Details auszuarbeiten. Und dem gilt jetzt der volle Einsatz der EU-Kommission und auch der Bundesregierung.
Dann habe ich zum selben Thema auf der Liste Herrn Wackert.
Ja, ich wollte auch noch mal genau zu diesem Punkt eigentlich nachfragen, denn Energiekäufe werden ja im Allgemeinen durch Unternehmen getätigt. Heißt das, das Privatwirtschaftliche ist jetzt außen vor und der Staat kauft ein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, grundsätzlich geht es ja darum, in Deutschland und in Europa uns insbesondere von Energielieferungen aus Russland weiter unabhängig zu machen. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Einigung, die da jetzt zwischen der EU und den USA getroffen worden ist, zu sehen. Wir unterstützen die schrittweise Beendigung von Energieimporten aus Russland und die EU wird ihre Versorgungsquellen weiter weg von Russland diversifizieren und in diesem Kontext wird der Handel mit den USA zur Energiesicherheit in Europa beitragen. Das ist Teil der Einigung, die gestern die EU-Kommission und der amerikanische Präsident getroffen haben.
Ja, dann wollte ich die gleiche Frage nochmal zu dem Thema Investitionen stellen, die ja auch in, vereinbart wurden, also europäische Investitionen in den USA. Heißt das nicht, dass entsprechende Investitionen dann nicht in Europa getätigt werden? Sind das zusätzliche Investitionen eigentlich gegenüber denen, die man ohnehin schon geplant hat? Können Sie uns da nochmal Aufklärung geben?
Herr Wackert, ich verstehe Ihr Interesse, aber wie gerade schon mehrfach gesagt, wir haben es jetzt mit einer Grundsatzeinigung zu tun, die begrüßenswert ist. Und jetzt geht es darum, die Bestandteile dieser Grundsatzeinigung weiter auszuverhandeln. Und das findet jetzt in der nächsten Zukunft mit Hochdruck durch die EU-Kommission statt. Und die Kommissionspräsidentin der EU-Kommission und der verhandelnde Handelskommissar haben die volle Unterstützung Deutschlands und der Bundesregierung.
Ja, Alipur.
Genau, ich wollte noch mal fragen, wie Sie denn zu der Reaktion aus Frankreich stehen. Da hat der Europaminister ins Spiel gebracht, dass man weiter für einen symmetrischen Deal kämpfen will und deswegen auch das Anti-Coercion Instrument der EU auf den Tisch legen muss bzw. anwenden muss. Stimmt dem die Bundesregierung zu?
Wir sind oder begrüßen, wie ich gerade gesagt habe, dass es diese Grundsatzeinigung gegeben hat und alle weiteren Dinge, die Sie jetzt erwähnt haben, stehen jetzt im Moment nicht an. Jetzt geht es darum, die Details der Abmachung zu verhandeln und dem gilt unsere gesamte Aufmerksamkeit.
Also Sie wollen keinen weiteren Druck aufbauen durch eventuelle Revanche im Handelsbereich?
Wir sind in den, oder jetzt stehen die Verhandlungen der Details an und dem kann ich auch nicht weiter vorgreifen, als nochmal zu betonen, dass wir da die EU-Kommission voll unterstützen und im Grundsatz aber die Einigung von gestern begrüßen.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt. Per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Rusch.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Sie sagten jetzt mehrfach, das war eine Grundsatzvereinbarung. Jetzt geht man in die Detailverhandlung. Aber wo sieht die Bundesregierung noch Möglichkeiten zur Schadensbegrenzung? Es muss ja etwas sein, was man an die EU-Kommission signalisiert hat oder geäußert hat als Wunsch sozusagen.
Naja, es ist sicherlich kein Geheimnis, dass zum Beispiel im Bereich Stahl und Aluminium, wo derzeit ja noch der Zollsatz auf 50% weiter bestehen bleiben soll, dass wir da Bedarf sehen, da weiter zu verhandeln und da ja auch die Kommissionspräsidentin sich schon optimistisch, sage ich mal, geäußert hat. Das ist einer der Bereiche, in denen oder auf die wir besonderes Augenmerk legen werden.
Gibt es noch einen anderen Bereich, den Sie nennen können?
Einer der wichtigen Bereiche, den habe ich gerade genannt, das betrifft die Stahl- und Aluminiumindustrie. Und alles Weitere werden wir dann in den jetzt folgenden Detailverhandlungen sehen.
Dann Herr Jung.
Herr Hille, weil Sie gerade vom fairen Handel gesprochen haben, klären Sie mich mal auf, also wenn die europäische Seite 15% zahlen muss, damit die europäischen Produkte in Amerika auf den Markt kommen, aber die amerikanischen Produkte hier zollfrei landen, was hat das mit fairem Handel zu tun?
Das war eine sozusagen unser Grundziel. Die Bundesregierung ist natürlich an einem fairen, möglichst offenen Handel auf der Welt interessiert. Und wir müssen aber die Realitäten anerkennen, in denen sich Politik bewegt. Es gibt den schönen Satz von Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit gestaltet sich nun mal so, wie wir das gerade erleben.
Die Wirklichkeit ist jetzt, dass wir einen unfairen Welthandel haben. Richtig? Das können Sie.
Sie wissen, wie ich mit Ihren Schlussfolgerungen umgehe. Das sind Ihre Schlussfolgerungen, aber das sind nicht meine.
Naja, wenn die eine Seite klar bevorteilt ist gegenüber der anderen, dann ist das in der Logik unfair.
Steht Ihnen frei, das zu bewerten, wie Sie es möchten. Unser Ziel grundsätzlich ist ein fairer und offener Welthandel, aber eben im Rahmen der aktuell geltenden Realitäten und in denen bewegen wir uns.
Herr Delfs.
Herr Hiller, es gibt letzte Nacht gab es gewisse Unstimmigkeiten schon zwischen der Kommissionspräsidentin und dem US-Präsidenten hinsichtlich auch des Pharmabereichs, wo die Kommissionspräsidentin der Ansicht ist, dass es auch unter diese 15% fällt praktisch, während der US-Präsident sich so äußerte, dass man es verstehen konnte, dass es da einen höheren Zoll drauf gibt. Wie versteht es die Bundesregierung? Das ist ja für Deutschland ein wichtiger Bereich.
Der Verhandlungsführer, das Verhandlungsmandat hat die EU-Kommission. Von daher kann ich da ehrlicherweise Ihnen jetzt hier von dieser Stelle nichts Erhellendes beitragen.
Aber Sie müssen doch, also Sie kennen ja vielleicht jetzt nicht jedes Detail, aber das ist ja so eine ganz grundsätzliche Frage. Gelten diese 15% jetzt für alle Bereiche außer Stahl und Aluminium? Oder rechnen Sie damit, dass das beispielsweise auch der Pharmabereich da auch noch rausgenommen ist?
Wie gesagt, Hauptmandat oder Verhandlungsführer ist die Europäische Kommission und deshalb würde ich Sie bitten, diese Frage dann auch an die Europäische Kommission zu richten.
Ja, die hat es ja gesagt, die ist ja der Meinung, dass es nicht ausgenommen ist, aber der US-Präsident sieht das ja anders. Naja, muss man noch mal klären anscheinend.
Herr Jessen.
Herr Hille, war diese vor allem 15% Leitlinie als Benchmark mit der Bundesregierung abgesprochen? War die Bundesregierung vorab informiert über diese Marke? Hat sie ihr zugestimmt?
Sie können davon ausgehen, dass gerade im Zulauf auf diese finale Entscheidung in den Zollfragen eine enge Abstimmung zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission stattgefunden hat.
Also gehe ich davon aus, wenn Sie diese Schlussfolgerung nicht widersprechen wollen, dass das mit Zustimmung oder Einverständnis der Bundesregierung auch erfolgte. Bei den zusätzlichen Energielieferungen handelt es sich da nach Einschätzung der Bundesregierung in irgendeiner relevanten Weise um etwas anderes als um US-amerikanisches Fracking-Gas?
Dazu, Herr Jessen, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht weiß.
Weiß es sonst jemand? Sie müssen doch wissen, wenn über Energie gesprochen wird, was das sein soll.
Ich habe ja gerade dem Kollegen Delfs schon gesagt, dass die Verhandlungsführung bei der Europäischen Kommission liegt und derartige Detailfragen, ich bitten würde, dann auch an die Europäische Kommission zu stellen.
Ich greife Herr Jessens Frage mal auf und frage in die Runde, gibt es ein Ministerium, das ergänzen möchte? Dann Frau Herzog.
Es gibt ja viel Kritik an dieser Grundsatzvereinbarung aus der deutschen Wirtschaft. Müssen jetzt deutsche und europäische Wirtschaftsinteressen zurückstehen, weil wir sicherheitspolitisch so abhängig sind von den USA?
Frau Herzog, ich glaube, über allem steht auch im Sinne der deutschen Industrie des deutschen Mittelstandes, dass es gelungen ist, eine weitere Eskalation zu vermeiden und damit ein Handelskonflikt vermieden werden konnte, unter dem alle gelitten hätten. Wir sehen natürlich, was das, diese Vereinbarung an Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Aber Sie kennen auch alle die Szenarien, wie es hätte kommen können. Und da sind wir wieder bei dem Satz, den ich gerade schon zitiert habe: Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und da geht es nicht um das, was wünschenswert ist, sondern um das, was machbar ist.
Wie sicher sind Sie denn, dass dieses Risiko jetzt aus der Welt ist?
Wir gehen davon aus, dass Vereinbarungen, die man trifft, auch Gültigkeit haben und Bestand haben.
Die Kollegin ganz hinten, bitte.
Hallo, Anne-Sylvain für die Financial Times. Wie erklären Sie sich, dass die EU ein schlechteres Abkommen erzielt hat als Großbritannien? Und was ist das politische Symbol dieses Ergebnisses für die EU?
Das, wenn Sie so wollen, Symbol ist, dass eine Eskalation und ein Handelskrieg vermieden werden konnte. Dem haben wir unsere Linie untergeordnet. Wir haben alle nichts davon, wenn es noch größere Handelshemmnisse geben würde. Von daher müssen wir mit dem, was da jetzt verhandelt worden ist, das wir ausdrücklich begrüßen, umgehen. Und das werden wir.
Herr Delfs.
Ich wollte noch mal jetzt zum weiteren Prozedere nachfragen. Sie kennen ja offenbar noch nicht die genauen Details dieser Vereinbarung. Also erwarten Sie jetzt, kommen die jetzt heute im Laufe des Tages aus Brüssel? Wie läuft das? Oder haben Sie die schon? Müssen die noch praktisch sich anschauen? Und wird es denn auch angesichts dieser doch ziemlich geballten Unzufriedenheit auf Seiten der deutschen Wirtschaft eine Art Informationskampagne seitens der Bundesregierung geben, wo man nochmal versucht, die Dinge vielleicht in ein bisschen günstigeren Licht darzustellen oder zu erklären, wie man damit umgeht.
Herr Delfs, Sie kennen ja die zeitlichen Abläufe. Die Einigung im Grundsatz ist von gestern Abend. Es bedingt sich natürlich, dass dann noch nicht alle Details, die mit dieser Grundsatzeinigung verbunden ist, sozusagen durchgetragen werden konnten. Natürlich schauen wir uns das, was da verhandelt worden ist, im Detail an, sobald wir es haben. Aber bis dahin würde ich Sie bitten, derartige Fragen an die EU-Kommission als die Verhandlungsführerin zu richten. Und zu Ihrem zweiten Punkt, geballte Kritik aus der Wirtschaft, die haben wir natürlich wahrgenommen, die Kritik. Ich würde sie nicht geballt nennen, denn es gibt auch andere Stimmen. Ich habe jetzt nicht mehr präsent, wer es gesagt hat, aber die Formulierung hat mir gefallen. Wir haben wenn man einen Tsunami erwartet, ist man zufrieden, wenn es nur ein Unwetter gibt. Das zeigt auch einen Realitätssinn auf Seiten der Wirtschaft. Das, und das habe ich eingangs ja auch schon gesagt, weitere Erleichterungen wünschenswert gewesen wären, ist ja keine Frage. Aber das eine ist wünschenswert und das andere ist machbar. Und Politik bewegt sich im Bereich des Machbaren.
Herr Jessen, nochmal zu dem Thema.
Ja, Herr Hille, weil Sie nun doch mehrfach gesagt haben, dass die Bundesregierung das Ergebnis begrüßt. Warum begrüßen Sie es? Warum begrüßen Sie es, wenn die Zölle, der Basiszoll, um 50% hochgesetzt wird für die Staaten der Europäischen Union, während von der anderen Seite des Verhandlungstisches etwas Adäquates überhaupt nicht geliefert wird? Das ist einseitig. Sie können natürlich sagen, jedes andere Ergebnis wäre noch schlimmer gewesen. Aber es ist eine Teilkapitulation. Warum begrüßen Sie die? Warum machen Sie sich da nicht wirklich ehrlich?
Wir begrüßen, dass es grundsätzlich zu einer Einigung gekommen ist, weil wir der Auffassung sind, eine Einigung zu haben, ist besser als keine Einigung zu haben. Auch und gerade im Sinne der deutschen Wirtschaft. Die aktuell geltenden Zölle sind eine deutlich größere Belastung für die Industrie, die Unternehmen und den Mittelstand. Und deshalb nochmal, stärkere Erleichterungen wären natürlich wünschenswert gewesen, aber wir bewegen uns nicht im Bereich des Wünschbaren. Und deshalb sind wir mit dem in Anbetracht dessen, was an Zahlen kursierte vorab, sind wir mit dieser Einigung zufrieden.
Bedeutet das unterm Strich, dass die Realitätsbetrachtung der Bundesregierung so aussah, sie und die Europäische Union war erpressbar durch die Vereinigten Staaten, durch die Trump-Administration, und sie hat dieser Erpressung ein Stück weit nachgegeben?
Herr Jessen, es wird sich nicht überraschen, dass ich mich diesen Worten und diesen Schlussfolgerungen in keiner Weise anschließe. Das ist das Ergebnis eines langen und intensiven Verhandlungsprozesses, in dem für die Bundesregierung und die Europäische Union die Interessen der Europäischen Union im Mittelpunkt standen und nach besten Möglichkeiten versucht wurde, diese Interessen zu vertreten, und das auch gelungen ist, bevor wir am 1.8. in eine andere Situation gelaufen wären.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen dazu auf der Liste von Frau Herzog und Herrn Jung, und dann würde ich das Thema gerne schließen, weil wir noch eine ganz lange Liste an anderen Themen haben. Frau Herzog, bitte.
Markus Söder hat jetzt Kompensationen gefordert, um die deutsche Wirtschaft noch stärker zu entlasten zum Ausgleich. Wie stehen Sie dazu?
Ehrlicherweise habe ich diese Forderung noch nicht aufnehmen können. Von daher kann ich dazu auch keine Stellung beziehen.
Herr Jung.
Jetzt vertritt die Bundesregierung ja zunächst die 82 Millionen Bürger in diesem Land, die Gesellschaft, und nicht die Interessen der Konzerne. Würden Sie denn sagen, dass das für die Bürger eine gute Einigung ist? Also man, da kommt ja auch was auf die Verbraucher zu, auf die Einkommen, auf die Löhne.
Sie haben recht, Herr Jung, dass ich in meinen bisherigen Formulierungen dahingehend unsauber war, dass ich die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mitgenannt habe.
Bürger, ja.
Bürgerinnen und Bürger, die, glaube ich, da werden Sie mir recht geben, auch gleichzeitig Verbraucherinnen und Verbraucher sind. Aber auch für die gilt das Gleiche, was ich zur Wirtschaft gesagt habe. Eine Verständigung zu haben, ist besser als keine Verständigung zu haben.
Naja, aber was bedeutet das jetzt für die Verbraucher und Verbraucherinnen? Also erleichtert das jetzt die Not von vielen Menschen, oder wird das jetzt noch zur Verschärfung beitragen?
Also den Zusammenhang, den Sie versuchen aufzubauen,
und das Leben wird teurer.
Sprechen von Not von Menschen und einer Einigung im Zollkonflikt, dem kann ich ehrlicherweise nicht ganz folgen. Für uns ist wichtig, dass es zu einer Einigung gekommen ist. Und deshalb, da sind wir wieder am Ausgangspunkt, sage ich noch einmal, begrüßen wir es, dass es diese Einigung gegeben hat, weil es ansonsten eine unnötige weitere Eskalation gegeben hätte und ein Handelskonflikt mit dieser Intensität sowohl der Wirtschaft wie auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht genutzt, sondern geschadet hätte.
Dann würde ich weitermachen mit dem Thema, das Herr Ayer schon angerissen hat, nämlich der Besuch des jordanischen Königs. Ist Ihre Frage noch offen? Ist okay, dann Frau Romanit.
Ja, eine kurze Frage dazu. Wird es dann dabei bleiben, dass es keine Presse irgendwie Begegnung gibt? Wie werden Sie das kommunizieren, was Bundeskanzler und der jordanische König besprochen haben?
Wir haben den Termin ja hier vergangene Woche angekündigt, und wenn es daran Änderungen gibt, dann halten wir es wie üblich, dass Sie da über den Einladungsverteiler informiert werden. Heute geht dazu auch noch eine Akkreditierung raus, und ich glaube, das beantwortet Ihre Frage, oder?
Herr Rusch, haben Sie dazu eine Frage?
Wird es dabei auch um die Sicherheit der Bundeswehrsoldaten gehen? Wenn ich mich recht entsinne, sind in Jordanien auch Bundeswehrsoldaten stationiert?
Wie üblich bei solchen Gesprächen geht es um aktuelle Themen. Ich kann jetzt nicht weder bestätigen noch dementieren, dass es auch um dieses Thema gehen wird. Aber einigen wir uns darauf, gehen wir mal davon aus, dass es auch um dieses Thema gehen wird.
Dann würde ich weitermachen mit dem Thema Abschiebeflüge. Frau Kornmeier.
Zunächst zu dem Abschiebeflug in den Irak und die jesidische Familie. Da hatte jetzt zuletzt Brandenburgs Innenminister gesagt, dass er erreichen will, dass die Familie zurückgeholt wird, und zwar in Abstimmung mit den Bundesbehörden. Hat es solche Abstimmungen schon gegeben, beziehungsweise mit welchen Behörden muss da was genau abgestimmt werden, und gibt es vielleicht sogar schon ein Ergebnis?
Also uns liegt momentan noch keine abschließende gerichtliche Bewertung zu diesem Fall vor. Es ist noch nicht geklärt, ob es für diese Familie einen Schutzanspruch gibt. Sobald diese Bewertung vorliegt, werden wir uns das anschauen, und dann wird es in Absprache mit dem Land Brandenburg und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Prüfung geben, was weitere Schritte angeht, die dann eventuell auch umgesetzt werden. Und viel mehr kann ich Ihnen momentan auch nicht dazu sagen.
Abschließende gerichtliche Bewertung, heißt das, also verweisen Sie da auf eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren, oder was genau meinen Sie damit?
Also wir werden uns, sobald wir da eine Bewertung des Gerichtes haben, die über das hinausgeht, was letzte Woche verkündet worden ist, über die nächsten Schritte austauschen.
Also abschließende gerichtliche Entscheidung heißt dann was?
Das müssen wir dann sehen, wenn wir schriftliche Begründungen vorliegen haben.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Fechner das Thema Intel.
Vielen Dank, Fechner, DTS. Frage zur gescheiterten Intel-Ansiedlung in Magdeburg an das BMWE oder das BMF. Was passiert jetzt nach dem Intel aus mit den 10 Milliarden Euro, die für die Förderung eingeplant waren?
Ja, ich kann vielleicht anfangen. Die Entscheidung von Intel kam jetzt ja nicht ganz überraschend, ist natürlich trotzdem bedauerlich und keine gute Nachricht für die Region. Wir halten daran fest, dass Deutschland ein wichtiger Standort für die Halbleiterindustrie ist, und wir wollen auch das Ökosystem für Halbleiter weiter ausbauen. Was die Haushaltsmittel angeht, die Sie ansprechen, es wurden bisher keine Fördermittel dafür ausgezahlt. Und Intel hat ja auch schon 2024 angekündigt, diese Pläne um 2 Jahre zu verschieben. Deswegen waren auch im Haushalt 2025 dafür keine Mittel vorgesehen. Zum Haushalt 2026 befinden wir uns noch in den regierungsinternen Abstimmungen. Und da will ich nicht vorgreifen.
Herr Gensel? Nein.
Nachfrage dann vielleicht. Welche Rückschlüsse ziehen Sie dann für künftige Förderung solcher Großprojekte?
Das wird man jetzt in der Detailbewertung sehen müssen. Die Ministerin hat sich ja aber auch schon geäußert, dass sie grundsätzlich Zweifel hat, ob solche Großförderungen der richtige Weg sind und ob nicht die Standortbedingungen eher der Hebel sind, an dem die Bundesregierung arbeiten sollte.
Dann würde ich gehen zum Thema Renteneintrittsalter, wenn wir beim Wirtschaftsministerium sind. Dazu hatte Frau Herzog eine Frage.
Ja, danke schön an Herrn Hille. Was hält die Regierung von dem Vorstoß von Frau Reiche, dass die Deutschen länger und mehr arbeiten sollen?
Frau Herzog, Sie wissen ja, dass die Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme große Priorität für diese Bundesregierung hat. Dazu gehört natürlich und zuvorderst auch das Rentensystem. Deshalb haben wir uns ja auf ein Gesamtpaket zur Rentenreform verständigt. Erste Schritte werden da jetzt vor der Sommerpause beschlossen. Da geht es dann um die Haltelinie, also das Rentenniveau von 48%, die Mütterrente und das Vorbeschäftigungsverbot. Nach dem Sommer gibt es dann das zweite Teil des Rentenpakets mit Thema Aktivrente, Frühstartrente, Betriebsrentenstärkungsgesetz. Und ich darf Sie auch darauf hinweisen, dass wir ja genau zum Zweck der Zukunft, also um das Rentensystem zukunftsfähig zu machen, auch eine Rentenkommission einsetzen, die konkrete Vorschläge zum Thema Rente machen wird.
Ist denn dieser Vorstoß von Frau Reich innerhalb der Bundesregierung abgesprochen, oder war das Ihre persönliche Meinung?
Ich habe Ihnen ja gerade die Position der Bundesregierung mit Blick auf das Thema Rente genannt. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass ja auch im Koalitionsvertrag steht, dass die Bundesregierung das Renteneintrittsalter nicht erhöhen will.
Herr Rusch.
Ja, Helle, Sie haben ja jetzt schon mehrere Gesetzesinitiativen genannt, die in der Arbeit sind. Gibt es darüber hinaus etwas, was genau darauf gemünzt ist, was die Bundesministerin Reiche jetzt angesprochen hat?
Naja, grundsätzlich geht es ja darum, wie wir Menschen dazu motivieren können, auch beispielsweise länger zu arbeiten. Das ist das Thema, habe ich gerade genannt, das Thema Aktivrente, in dem durch Anreize die Menschen motiviert werden, länger zu arbeiten, als es das gesetzliche Renteneintrittsalter vorsieht. Das ist beispielsweise eine konkrete Maßnahme, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt.
Dann hat Frau Le Breu eine Frage zum Thema. Würden Sie das Mikro vor sich nehmen, bitte? Das ist
das nicht. Also heute tagt das Sicherheitskabinett zu Israel und Gaza. Planen Sie danach eine Kommunikation und sind weitere Gespräche mit Herrn Macron und Starmer geplant?
Ich kann Ihnen bestätigen, dass heute Nachmittag das Sicherheitskabinett tagt zum Thema Israel und Gaza. Und wenn es darüber hinaus terminliche Ankündigungen gibt, werden Sie die auf dem üblichen Wege erreichen. Das gilt sowohl für den ersten Teil Ihrer Frage zum Thema Sicherheitskabinett als auch für mögliche weitere Gespräche im E3-Format.
Dann habe ich dazu Herrn Fechner.
Auch eine Nachfrage zu dem Thema. Der Kanzler hat ja gestern mit Benjamin Netanyahu telefoniert. Wie hat der Premierminister denn auf die Forderungen des Kanzlers in dem Gespräch reagiert?
Sie wissen, Herr Fechner, dass wir Sie darüber informieren, wenn solche Telefonate stattgefunden haben, aber nicht darüber, was Inhalt und was Reaktionen auf vorgetragene Aspekte unsererseits sind. Ich kann Ihnen sagen, dass der Bundeskanzler gestern sehr klar unsere Erwartungen geäußert hat, nämlich schnellstmöglich einen Waffenstillstand zu erreichen, schnellstmöglich die Bedingungen für humanitäre Hilfe zu verbessern. Der Bundeskanzler hat davon gesprochen, dass es absolut inakzeptabel ist, wie die Lage in Gaza sich derzeit gestaltet. Und natürlich gilt in dem Zusammenhang auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Hamas natürlich aufgefordert ist, die Waffen niederzulegen und die verbliebenen Geiseln, die seit nunmehr mehr als 600 Tagen, ich sage es noch einmal, 600 Tagen in der Hand der Hamas sind, freizulassen.
Herr Jung.
Also ich meine, gerade der Kanzler hat die Erwartungen formuliert, die Sie gerade gesagt haben, und dass die Situation absolut inakzeptabel ist. Gleichzeitig ist der Deutschland immer noch einer der größten Alliierten Israels und diese Aushungerungskampagne in Gaza. Welche Konsequenzen haben Sie der israelischen Seite denn formuliert bzw. angekündigt? Weil sonst sind es ja einfach nur leere Worte. Vielleicht auch Herr Giese.
Herr Jung, Sie wissen, dass wir intensiv mit der israelischen Regierung, dem israelischen Ministerpräsidenten in Kontakt stehen und sehr deutlich unsere Position in den vergangenen Wochen gemacht haben und jetzt auch am Wochenende noch einmal sehr deutlich unterstrichen haben. Im Zentrum steht die Erwartung, dass es umgehend zu einem Waffenstillstand kommen muss, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen umgehend verbessert werden muss und dass die Hamas, die Geiseln, die mehr als 600 Tage in der Gewalt der Hamas sind, freilässt.
Ja, das ist ja jetzt nichts Neues, dass das aus Ihrer Sicht passieren muss. Aber mit welchen Konsequenzen? Weil das ja immer und immer wieder seit über anderthalb Jahren nicht passiert, was Sie sich wünschen, also auch die Regierung davor. Was ist denn jetzt anders? Also Erwartungen ohne Konsequenzen sind leere Worte.
Sie nehmen doch wahr, dass durchaus Veränderungen stattfinden. Es sind jetzt seit dem Wochenende...
Die Menschen hungern, ja.
Seit dem Wochenende erstmals wieder in größerem Umfang Lieferungen von Hilfsgütern möglich. Das muss deutlich ausgebaut werden. Die Hilfe muss die Menschen unmittelbar erreichen. Der Umfang muss deutlich erhöht werden. Aber erste Entwicklungen in eine richtige Richtung, was die Verbesserung der humanitären Lage in Gaza angeht, sind zu erkennen. Und das steht möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem stetigen Einsatz der Bundesregierung in Kontakt mit dem israelischen Ministerpräsidenten.
Herr Giese, wollen Sie ergänzen?
Ich kann nur dazu sagen, dass natürlich auch der Außenminister mit seinem Gesprächspartner, dem israelischen Außenminister, darüber spricht. Er hat sich am Wochenende auch dazu geäußert, dass die ersten Schritte in die richtige Richtung, ich möchte das unterstreichen, dass es erste Schritte sind, dass die auch Ergebnis der direkten Ansprache der Bundesregierung, nicht nur öffentliche Äußerungen, sondern tatsächlich auch direkter Kontakte, der direkten Gespräche ist. Und auf dieser Linie werden wir auch fortfahren.
Und ansonsten weise ich noch mal darauf hin, dass heute Nachmittag genau zu dieser Frage auch das Sicherheitskabinett zusammenkommt, um die Linie im Umgang mit Israel und Gaza abzustimmen.
Frau Böselager.
Mit einer Frage an Herrn Giese. Und zwar, was Staatsminister Hahn erreichen will bei der Zwei-Staaten-Lösungskonferenz in New York.
Ganz klar ist, um den Nahostkonflikt langfristig zu lösen, bleibt die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Maßnahme, auf die man sich international verständigt hat und die sowohl Palästinensern wie auch Israelis ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde ermöglicht. In New York wollen wir den Prozess hin zur Zwei-Staaten-Lösung, den die Bundesregierung unterstützt, neues Momentum verleihen. Deutschland wird, wie Sie gesagt haben, deswegen vom Auswärtigen Amt durch Staatsminister Florian Hahn und vom parlamentarischen Staatssekretär im BMF Johann Saathoff vertreten. Staatsminister Hahn wird bei der Konferenz Deutschlands Ansatz und konkrete Beiträge zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung unterstreichen. Geleitet von unserem unverhandelbaren Eintreten für die Sicherheit Israels, unserer Unterstützung für das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes und unserem Bemühen um Stabilität in der gesamten Region.
Dann Herr Alipour.
Ich wollte Herrn Hille fragen, ob es übers Wochenende zu dem Thema auch Kommunikation zwischen dem Kanzler und dem amerikanischen Präsidenten gegeben hat, sowie mit der oder separat davon mit der italienischen Ministerpräsidentin.
Herr Alipour, da kann ich Ihnen nichts zu berichten.
Danke.
Dann die Kollegin, bitte.
Guten Tag. Ja, Deutsche Welle, Lateinamerika. Herr Hille, Sie sagen, dass der Kanzler sehr klar war in diesem Telefonat mit Herrn Netanyahu und dass man Veränderungen verzeichnet. Heißt das allgemein, kann man sagen, dass sich der Ton von Deutschland gegenüber Israel etwas verschärft hat? Und können Sie vielleicht noch etwas zu diesen Veränderungen sagen?
Ja, es ist so, wie Sie das gerade zusammengefasst haben. Ich habe bewusst gesagt, dass der Bundeskanzler in dem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten sehr klar war, sehr klar unsere Erwartungen geäußert hat und auch zum Ausdruck gebracht hat, dass die Bundesregierung bereit ist, den Druck zu erhöhen, wenn Fortschritte ausbleiben.
Inwiefern erhöhen?
Das wird lageabhängig entschieden, aber ganz grundsätzlich bereit ist, da weitere Schritte zu gehen. Auch dem dient das Sicherheitskabinett heute Nachmittag.
Vielen Dank.
Herr Braun.
Herr Hille, der frühere Regierungsberater Christoph Heusgen hat heute Morgen gesagt, man müsse verhindern, dass in Israel ein Apartheidsstaat entstehe, wo es Bürger zweiter Klasse gibt. Sieht die Bundesregierung es genauso?
Entschuldigung, können Sie die Frage noch mal wiederholen? Ich habe sie akustisch zwar, aber inhaltlich nicht verstanden.
Christoph Heusgen, früherer Regierungsberater, hat heute Morgen gesagt, man müsse in Israel verhindern, dass dort ein Apartheidsstaat entstehe. Meine Frage ist, ob die Bundesregierung es genauso sieht.
Ehrlicherweise verstehe ich die Frage nicht.
Ich kann es kaum anders formulieren. Der Punkt ist einfach, ich möchte wissen, ob Sie genauso diese Gefahr in Israel sehen, wie Christoph Heusgen diese Gefahr sieht, dass dort ein Apartheidsstaat entsteht.
Ich verstehe die Gefahr, die Sie formulieren, nicht. Ich habe Ihnen gerade skizziert oder dargestellt, was unsere unmittelbaren Erwartungen an Israel sind und wie wir darauf hinarbeiten, die Situation im Gazastreifen, was die humanitäre Hilfe angeht, zu verbessern und, das muss ja immer in einem Atemzug genannt werden, was die Freilassung der Geiseln angeht und auch unsere Erwartung, dass natürlich die Hamas den sozusagen durch das Niederlegen der Waffen den weiteren Prozess deutlich vereinfachen könnte, jederzeit.
Dann Herr Jessen.
Herr Hille, wenn ich eine Empfehlung geben darf, das Thema Apartheid oder Apartheidstaat von Israel betrieben, ist seit Monaten, wirklich seit Monaten internationales Thema. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieser Sachverhalt bei Ihnen nicht bekannt sei. Meine Frage bezieht sich sehr konkret auf die Verbesserung von Hilfslieferungen. Die Vereinten Nationen sagen, es seien 500 Lkw-Ladungen täglich nötig, um wirksame Hilfe zu leisten. Wie viele sind es nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell, nachdem, wie Sie sagten, die Lage sich jetzt verbessert hat?
Die genauen Zahlen ändern sich täglich. Wenn ich da Ihnen genaue Zahlen liefern kann, werde ich es tun, wobei das, wie gesagt, immer noch eine Momentaufnahme ist. Gestern Abend sollen 100 LKWs in den Gazastreifen gefahren sein, sozusagen, aber das ist eine Momentaufnahme. Also ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das nachhalten kann. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass es verschiedene Gründe dafür gibt, dass es sehr schwierig ist, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bekommen und dann auch später von den Grenzübergängen im militärischen Sperrgebiet in Gaza abzuholen und zu den Bedürftigen zu bringen. Vor allem die extrem gefährliche Sicherheitslage, aber auch nicht ausreichende israelische Sicherheitszusagen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sehen, dass Helferinnen und Helfer der Vereinten Nationen während laufender Kampfhandlungen bei ihrer Arbeit jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen. Dafür gilt aber, dass humanitäre Helferinnen und Helfer natürlich Sicherheit brauchen, um helfen zu können. Die Vereinten Nationen, die dafür in der Hauptverantwortung stehen, müssen effektiv arbeiten können. Dafür kümmern wir uns und rufen Israel auf, auch soweit das überhaupt möglich ist, zu kooperieren und Sicherheitsgarantien zu geben, dafür, dass Hilfsgüter sicher transportiert und verteilt werden können. Vielleicht eine Information zu dem Umfang der deutschen Hilfe. Die deutsche humanitäre Hilfe für die palästinensischen Gebiete beläuft sich auf insgesamt mehr als 330 Millionen Euro seit Beginn des Krieges, dafür etwa 95% für die Bevölkerung im Gazastreifen. Erst im Mai 2025 diesen Jahres haben wir die Hilfen angesichts der humanitären Katastrophe im Gazastreifen auch trotz der vorläufigen Haushaltsführung um über 30 Millionen Euro nochmal aufgestockt. Die Bundesregierung setzt sich auf allen Ebenen und gemeinsam mit allen Partnern für eine Verbesserung der humanitären Lage in Gaza ein.
Danke. Treffen Berichte zu, dass die Bundesregierung erwägt, sich an dem Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft zu beteiligen?
Ja. Dann mache ich das. Wie es schon mehrfach gesagt worden ist, das Sicherheitskabinett tagt heute Nachmittag und auch ich möchte Beratungen und möglichen Entscheidungen nicht vorgreifen.
Das heißt aber, das ist ein Thema im Sicherheitskabinett, sonst könnte es ja keine möglichen Entscheidungen dazu geben.
Sie wissen, dass die Bundeswehr sich im letzten Jahr beteiligt hat an humanitärer Hilfe und wenn die Bundeswehr einen Beitrag leisten kann und soll, das wieder zu tun, dann wird das sicherlich heute Nachmittag auch Thema sein.
Herr Jung.
Ich erinnere mich aber an die letzte Bundesregierung, die gemeint hatte, dass diese Abwürfe sehr ineffizient seien, viel zu teuer und im Gegensatz zu den LKWs, die vor den Türen stehen, die weitaus schlechtere Lösung. Darum wundere ich mich, dass die LKWs nicht gepusht werden. Und Herr Giese, wenn Sie sagen, es geht irgendwie um 330 Millionen Gelder, die für die Hilfe der Palästinenser in Gaza da sind. Wie viele von diesen Produkten, die für das Geld gekauft wurden, stehen dann noch vor der Tür? Die sind ja nicht nach Gaza gelangt.
Oder haben Sie jetzt nur von Wert gesprochen, die in Gaza tatsächlich jetzt gelangt sind, Herr Giese?
Ich habe keinen Wert mehr.
Sie möchten nicht widersprechen, Herr Harms, ja?
Wie bitte?
Sie möchten nicht widersprechen.
Ich möchte es nicht kommentieren. Also Ihre Bewertung ist, dass es ineffizient ist. So habe ich das verstanden. Das nehme ich so hin, aber ich möchte es nicht kommentieren.
Vielleicht kann man nur ergänzen, Herr Jung, das ist ja kein, es geht ja nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein Sowohl-als-auch. Und ich denke, dass es auch in Ihrem Sinne sein sollte, dass alle Wege genutzt werden sollten, so sie zur Verfügung stehen, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen zu können.
Aber ich hatte jetzt trotzdem noch gehofft, dass Herr Giese uns sagen kann, wie viele von der
Humanität. Ich dachte, das wäre dann das Thema 2 sozusagen.
Ach so, ich wusste jetzt nicht, okay, dann warte ich kurz.
Also vielleicht alles, was hilft und was sinnvoll ist, sollte vielleicht auch unternommen werden. Vielleicht kann man es so zusammenfassen in Bezug auf Ihre Frage nach dem Geld. Ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen, wie viel dieser Summe ausgegeben ist, wie viel davon noch zur Verfügung steht. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, in dieser Situation liegt es nicht am Geld für humanitäre Hilfe. Die Vereinten Nationen haben auch schon gesagt, sie hätten ausreichend Mittel, nicht nur Mittel finanzieller Art, sondern sie hätten auch ausreichend Nahrungsmittel und weitere Hilfsprodukte, die sie nach Gaza transportieren können, sondern es geht wirklich um die Logistik, um den Transport. Dass das sehr schwierig ist und was wir da von Israel erwarten, dazu habe ich mich gerade geäußert und das kann ich nur noch mal unterstreichen.
Ich würde Sie, Herr Jung, wieder hinten drauf nehmen, weil wir noch andere Frage haben. Herr Rusch wäre der Nächste und dann hätte ich noch Frau Herzog und dann würde ich Sie noch mit drauf nehmen, Herr Jung, und dann würde ich das Thema aber auch schließen, weil wir noch andere Themen haben. Herr Rusch.
Mehrere Länder haben ja angekündigt, den Abwurf von Hilfsgütern zu verstärken. Wie wird denn vor Ort verhindert, dass diese Hilfsgüter in die Hände der Hamas gelangen?
Kann von Ihnen jemand was dazu sagen? Ich würde sagen, das fällt in die Kategorie operative Details, zu denen wir Ihnen hier von der Stelle nichts sagen können. Wir können sagen, dass wir in engem Kontakt auch mit der OCHA stehen, also dem Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten. Und vielleicht richten Sie derart operative Fragen auch an diese Stellen, die das distribuieren.
Frau Herzog.
Hat sich erledigt.
Dann Herr Jungnammer. Zum Schluss dieses Themas.
Ja, weil letzte Woche ja am Freitag keine REC-BK war. Die Knesset hat die Annexion der Westbank beschlossen, beziehungsweise dafür gestimmt, weil Sie jetzt ja auch wieder die Zwei-Staaten-Lösung angesprochen haben. Sie haben jetzt angesprochen, dass Herr Hahn, glaube ich, in die USA fliegt, um die Zwei-Staaten-Lösung zu pushen. Jetzt ist Annexion der Westbank, also Annexion vom palästinensischen Gebiet, das Gegenteil von einem Schritt in die Zwei-Staaten-Lösung. Warum habe ich bisher von der Bundesregierung zu dieser Knesset-Entscheidung, die ja mehr ist als das, was die rechtsextreme Regierung bisher getan hat, noch nichts gehört, wenn es ihm um die Zwei-Staaten-Lösung geht?
Ich weiß, auf welche Entscheidung der Knesset Sie sich beziehen. Sie wissen, dass das keine bindende Entscheidung der Knesset war und trotzdem haben wir uns, die Bundesregierung, durch verschiedene Personen, sowohl der Bundeskanzler wie auch der Außenminister, wiederholt dazu geäußert, dass eine Zwei-Staaten-Lösung der einzige Schritt zu einer dauerhaften Friedenslösung ist und dass wir jegliche Schritte hin zu einer Annexion der Westbank ablehnen. Und ich glaube, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Das bleibt so.
Also Sie lehnen die Entscheidung des israelischen Parlaments ab?
Wir lehnen alle Schritte hin, also ich habe das gesagt, was ich gesagt habe, ich kann es aber gerne nochmal wiederholen. Die Bundesregierung lehnt alle Schritte, die auf eine Annexion des Westjordanlandes gerichtet sind, ab.
Dann würde ich das Thema wechseln. Wir haben noch eine Frage zum Thema Bundeswehr. Herr Wackert.
Ja, es geht um Langstreckendrohnen. Da soll die Bundeswehr auf Unternehmen, also das Verteidigungsministerium, auf Unternehmen zugegangen sein, um dort die Bundeswehr in diesem Bereich zu stärken. Können Sie sagen, wie weit man da ist, wie weit diese Anforderungen gehen sollen, was man sich da erwartet?
Wir sind fortwährend in Dialog mit der Verteidigungsindustrie und alle Maßnahmen sind ja darauf ausgerichtet, die Verteidigungsbereitschaft zu erhöhen. Gerade letzte Woche hat sich Minister Pistorius ja auch mit Vertretern der Rüstungsindustrie getroffen und da hat sicherlich auch das Thema Drohnen eine Rolle gespielt. Darüber haben wir hier mehrfach auch gesprochen in der Regierungspressekonferenz. Sie wissen, dass die Bundeswehr hier noch Aufholbedarf hat. Und zu Details kann ich hier nichts sagen, aber man kann, glaube ich, sagen, dass wir permanent im Gespräch mit Industrievertretern sind, auch zu diesem Thema.
Also es hat noch gar keinen Konkretisierungsgrad erreicht?
Dazu möchte ich jetzt hier noch nichts sagen.
Dann Frau Kornmeier zum Thema Aufnahmeprogramme. Sie wollten zur Bundeswehr noch fragen, warte, habe ich nicht gesehen.
Dran ist. Genau, der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Flottenmanöver kürzlich angekündigt, den Umbau einer und weitere Aufrüstung der russischen Marinestreitkräfte. Wie bewertet die Bundesregierung diese Ankündigung und wie sind die Pläne von deutscher Seite, die Marinekräfte auszubauen?
Also wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Ich kann natürlich hier auch keine Details nennen, was unsere Bewertung der militärischen Lage angeht, was besonders eben auch das militärische Potenzial Russlands angeht. Aber auch wir investieren natürlich in die Marine. Das wissen Sie, dass wir Rüstungsprojekte initiiert haben, beispielsweise halt die Beschaffung neuer U-Boote, Fregatten, das zweite Los, Korvetten, neue Betriebsstofftransporter für die Marine. Also große Rüstungsprojekte, die dazu beitragen sollen, die Marine für die Zukunft aufzustellen und zukommt. Und auch das hat der Inspekteur der Marine, diese Absicht hat er immer wieder bekundet, dass wir natürlich auch im Bereich unbemannter Systeme sehr stark investieren wollen und werden, insbesondere auch, um den Schutz der Ostsee sicherzustellen.
Dann zu den Aufnahmeprogrammen jetzt aber.
Auf der Seite des BMI steht ja jetzt offiziell dieser Satz, dass Aufnahmeprogramme, humanitäre Aufnahmeprogramme ausgesetzt werden oder ausgesetzt sind. Also bedeutet es, dass es für die Aufnahmeprogramme Afghanistan mittlerweile auch ein Ergebnis der Prüfung gibt, die seit Regierungsbeginn läuft? Und wenn ja, was ist das Ergebnis?
Ein Ergebnis kann ich Ihnen hier noch nicht mitteilen.
Gibt es da irgendwie einen irgendwie gearteten Zeithorizont, wann es da ein Ergebnis geben soll?
Keinen, den ich jetzt hier seriös abgeben könnte.
Frau Herzog, zum selben Thema?
Ja, also sehr verwandt, es geht um das Berliner Landesaufnahmeprogramm. Auch an Herrn Hamsen, die Berliner Zeitung berichtet über einen Brief von Herrn Dobrindt an den Finanzsenator, wonach das BMI die Verlängerung bestehender Landesaufnahmeprogramme für Flüchtlinge nicht genehmigen wird. Und auch keine neuen Programme. Also dieser Brief scheint ja schon verschickt. Können Sie den bestätigen?
Also ich kann bestätigen, dass es eine Anfrage des Landes Berlin gab, ob das BMI grundsätzlich bereit wäre, also hypothetisch sein Einvernehmen zu erklären zur Verlängerung von oder Neuaufnahme von Landesaufnahmeprogrammen. Und ich kann bestätigen, dass Bundesinnenminister Dobrindt darauf geantwortet hat, dass er sein Einvernehmen nicht erteilen werde.
Wie hat er das begründet?
Sie wissen ja oder Sie kennen die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, die Bundesaufnahmeprogramme so weit wie möglich zu beenden. Und in diesem Sinne bewegt sich auch seine Aussage in dem Brief an die Berliner Verwaltung.
Also es gibt keine Begründung, nur die Verweisung auf den Koalitionsvertrag.
Also die Begründung oder die Begründung der migrationspolitischen Linie des Bundesinnenministers hat er ja selbst in den letzten Monaten vielfach kundgetan. Und dem habe ich jetzt hier auch nichts hinzuzufügen.
Herr Jessen.
Wenn ich den Begriff Aufnahmeprogramm erweitern darf auf Aufnahmezusage. Herr Giese, vor einer Woche hat der Außenminister ja gesagt, dass Afghanen, die in der Zeit festsitzen, etwa 2400 mit gültiger Aufnahmezusage, dass die im Prinzip erfüllt würde. Können Sie uns ein Update geben, wie diese im Prinzip Umsetzung erfolgt, vor allem in Zusammenarbeit oder auch Auseinandersetzung mit dem BMI?
Ich Also Sie unterstellen dann eine Äußerung, die so nicht gefallen ist, also dieses Wort im Prinzip oder diese Formulierung im Prinzip, an die kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass der Außenminister gesagt hat, alle diejenigen, die eine rechtsgültige Aufnahmezusage haben, wo das rechtskräftig festgestellt ist, da wird sich natürlich Deutschland als Rechtsstaat auch daran halten und die Einreise ermöglichen. Das ist Gegenstand von verschiedenen Verfahren, auch hier vor dem, also vor allem vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Sie wissen, dass es da eine Entscheidung gab, gegen die haben wir fristgerecht Beschwerde eingelegt. Das ist eine Entscheidung im Eilverfahren gewesen. Und der Entscheidung im Hauptsacheverfahren bzw. der Beschwerdeentscheidung, der würde ich jetzt ungern vorgreifen.
Ja.
Aber ganz klar ist, also wenn es eine rechtliche Verpflichtung gibt, dann wird die Bundesregierung diese natürlich einhalten, ist ja ganz klar.
Ja, aber die rechtliche Verpflichtung kann dann auch so aussehen, wie wenn wir hier die Bundesregierung legt Widerspruch ein gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts. Das heißt, da sieht man dann keine rechtliche Verpflichtung gegeben, ehe das Hauptverfahren, also Hauptsacheverfahren entschieden ist. Gilt das für die Art der Aufnahmezusage oder, was Sie nochmal wiederholt haben, dort, wo rechtsverbindliche Zusagen gegeben wurden, werden sie eingehalten, das ist dann eben doch dieses im Prinzip.
Also, ich habe das gerade schon ausgeführt, also das liegt jetzt beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, wenn mich nicht alles täuscht, das darüber entscheiden wird, wie in diesem Einzelfall zu verfahren ist. Es gibt weitere Verfahren, die da anhängig sind. Und da werden wir natürlich die Urteile befolgen. Wie gesagt, das ist ja ganz klar in einem Rechtsstaat. Und im Übrigen werden die Aufnahmezusagen, die da gegeben worden sind, in den Einzelfällen geprüft. Und da, wo eine rechtliche Verpflichtung gegeben ist, wie gesagt, werden wir die einhalten.
Frau Romanitsch.
Kurze Nachfrage zu Herrn Ramsen. Gilt das dann mit dem Berliner Aufnahmeprogramm diesen Stopp ab sofort? Und habe ich das richtig verstanden? Können Sie es bestätigen, dass die schon jetzt drin sind, das tangiert sie nicht?
Also es ist das Schreiben, was ich genannt habe, hat sich nicht bezogen auf eine konkrete Anfrage, auf das Einvernehmen zu erteilen, sondern es war eine hypothetische Frage, die an den Bundesinnenminister gerichtet wurde, ob er sein Einvernehmen erteilen würde. Und er hat dann gesagt, er würde es nicht erteilen.
Okay, aber das bedeutet, irgendwas findet jetzt demnächst nicht statt. Ab wann?
Naja, wie das Land Berlin weiter verfahren möchte mit einem möglichen Landesaufnahmeprogramm, das müssten Sie das Land Berlin fragen.
Frau Kornmeier, auch zu dem Themenkomplex?
Ja, noch mal eine Verständnisfrage an Herrn Giese zu diesem Begriff rechtliche Verpflichtung. Heißt aus Ihrer Sicht rechtliche Verpflichtung oder sind Sie erst dann rechtlich verpflichtet, wenn es eine letztinstanzliche gerichtliche Entscheidung im Einzelfall gegeben hat?
Also ich würde es vielleicht in der allgemeinen Form beantworten. Das liegt immer dann vor, wenn die Bundesregierung davon überzeugt ist, dass eine rechtliche Verpflichtung vorliegt. Das kann ein letztinstanzliches Urteil sein, kann aber im Einzelfall, wenn es keinerlei Zweifel gibt, auch ohne ein Urteil erfolgen. Aber das ist einzelfallabhängig.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gibt es weitere Fragen dazu oder zu anderen Themen? Herr Fechner hat noch eine Frage, ja.
Moment. Genau, noch eine Frage zu einem anderen Thema, an das Bundesgesundheitsministerium. Es gibt Berichte über Einschüchterungen von Journalisten aus Ihrem Haus, inklusive einer Art, ich nenne es einfach mal Informationskopfgeld. Können Sie die Vorwürfe hier vielleicht irgendwie einordnen?
Also es gab ein vertrauliches Hintergrundgespräch mit Pressevertretern. Die Vertraulichkeit ist durch veröffentlichte Nachrichten aus diesem Hintergrund gebrochen worden. Und das führte zu einer ironisch gemeinten Nachricht des Sprechers. Das wurde auch anschließend nochmal eingeordnet. Ich kann auch noch, wenn Sie das wollen, die Nachricht nochmal vorlesen. Die Mail war ein Fehler, der mir mit meiner Erfahrung als Journalist und als Sprecher nicht hätte passieren dürfen. Die gewählten Formulierungen und der Einsatz von Ironie sind deplatziert, wenn es um so wichtige Werte wie Vertrauen und Pressefreiheit geht. Genau.
Dann die Kollegin, bitte.
Dankeschön. Uskeodino La Stampa. Ich hätte eine Frage zum möglichen Übernahmen von Pro7Sat1 durch die italienische Medienkonzern MAF. Der Kulturstaatsminister Weimar hat gesagt, meine Sorge ist, ob die journalistische Unabhängigkeit gewahrt bleibt. Können Sie diese Sorge etwas deutlicher und konkreter machen? Wo liegt daran? Wo liegt genau das Problem? Liegt daran, dass die Berlusconi-Familie eine politische Vergangenheit hat?
Die Frage richtet sich an mich und wie Sie, ja, ich bin für den Kulturstaatsminister zuständig, aber wie Sie sehen, finde ich mir den entsprechenden Zettel nicht, sodass ich Ihnen das gerne nachreichen würde. Okay.
Dann warten wir auf die Nachreichung und dann Herr Großkopf noch.
Ja, durch eine kleine Anfrage der Grünen geht es nochmal um den bandenmäßigen Leistungsmissbrauch beim Bürgergeld und die aktuelle Entwicklung in diesem Zusammenhang. Wie bewertet die Bundesregierung diese Zahlen?
Sie möchte das BMAS oder Herr Hille?
BMAS?
Ich, also.
Gerne.
Gut. Wir haben die Informationen ja an die Grünen beantwortet. Das sind Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die von den gemeinsamen Einrichtungen gemeldet worden. Also muss man dazu sagen, das sind Zahlen, die eben nicht den gesamten Bundesbereich abdecken, weil sie zum einen nicht die kommunalen Jobcenter abdecken und zum anderen ja in solchen Bereichen auch immer von hohen Dunkelziffern auszugehen ist. Ansonsten, ja, die Zahlen sind jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr höher gewesen als im Vorjahr. Ob tatsächlich ein substanzieller Anstieg zu verzeichnen ist oder ob einfach nur die Entdeckungswahrscheinlichkeit und die Meldehäufigkeit gestiegen ist, kann man, glaube ich, auf diesen Zahlen nicht unbedingt rauslesen. Und ganz grundsätzlich hatten wir das Thema schon vor ein paar Wochen mal, als das die Ministerin selbst angesprochen hatte. Und im Koalitionsvertrag gibt es ja auch Vereinbarungen dazu, dass insbesondere durch besseren Datenaustausch zwischen Finanzkontrolle Schwarzarbeit und den Jobcentern einfach der Betrug verhindert und oder schneller aufgedeckt werden soll.
Nachfrage, gibt es da eine konkrete Timeline, was die Ministerin jetzt machen will, was sie bis wann vorlegen will, um dem auch besser Herr bzw. Frau zu werden?
Das ist ja ein Thema, was in verschiedenen Ressorts resortiert ist. Also gerade wenn es auch um Schwarzarbeit geht, wäre das Finanzministerium zuständig, für Jobs sind wir zuständig. Soweit ich weiß, gibt es jetzt keine ganz konkrete Timeline, aber es gibt natürlich regelmäßig Gespräche der Regierung und die Ministerin hat ja selber schon deutlich gemacht, dass es ihr ein großes Anliegen ist.
Möchte das BMF noch ergänzen?
Nur ergänzen, dass wir ja ein Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung vorgelegt haben und damit auch die Stärkung der FKS weiter vorgesehen ist.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich jetzt nicht, dann hat Herr Jung nochmal ein anderes Thema.
Ich wollte zurück zu dem BMG-Thema, da waren Sie schon weiter. Kann ich noch kurz eine Frage zu Herrn Kautz stellen an das BMG?
Wir können noch eine Frage dranhängen und dann würde ich gerne hier Schluss machen, weil wir über der Stunde sind.
Ja gut, das ist ja trotzdem ein komischer Vorgang, gerade weil es ja um eine Handreichung unter 2 ging. Hier ging es ja nicht um unter 3 Informationen bei dem Hintergrundgespräch. Ich würde Sie aber bitten, Herrn Kautz hier am Mittwoch herzuschicken, damit er persönlich dazu Stellung nehmen kann. Wäre das möglich? Ist ja immer noch Sprecher des BMG,
nicht,
oder?
Ich glaube nicht, dass das möglich ist, aber wie gesagt, Ich habe jetzt alles dazu gesagt, was dazu zu sagen ist. Es wurden vertrauliche Informationen aus diesem Hintergrund veröffentlicht. Das war so nicht vorgesehen. Es gab eine ironische Nachricht halt irgendwie dazu, die ist auch später nochmal gegenüber den beteiligten Journalisten eingeordnet worden. Und das war es im Grunde genommen.
Aber Herr Kautz ist immer noch als Sprecher des BMG aktiv. Er war ja hier auch regelmäßig Gast in der REC-BK, er hörte wahrscheinlich gerade zu. Er kann sich ja Mittwoch hier einfinden, damit wir dazu Fragen stellen, gerade wenn es um unter 2 ging, was eine andere Vertraulichkeitsstufe ist als unter 3.
Wie gesagt, über vertrauliche Hintergrundgespräche werde ich hier nicht berichten und das werden auch die anderen Sprecher des BMG nicht tun.
Darum kann er ja reden.
Können wir das dann, ja, eine Frage, eine Nachfrage, das eine Frage war, ja. Dann hat Herr Hille noch eine Nachlieferung.
Ich könnte jetzt doch zu Ihrer Frage zu Silvio Berlusconi und Staatsminister Weimar Ihnen was sagen. Ich kann nämlich bestätigen, dass Medienstaatsminister Weimar Silvio Berlusconi zu einem Gespräch ins Bundeskanzleramt eingeladen hat, um über die Strategie von MFE zu sprechen. Außerdem kann ich bestätigen, dass der Medienstaatsminister auch mit den Verantwortlichen von Pro7 Sat1 im Austausch steht in Bezug auf die mögliche Erhöhung der Anteile durch die italienische Holding Media for Europe. Der Medienstaatsminister hat für die Bundesregierung betont, dass Deutschland starke, private, unabhängige Medienanbieter braucht, denn sie seien für die Medien- und Meinungsvielfalt von zentraler Bedeutung. Eine Mehrheitsbeteiligung durch die MFE Holding würde das mediale Gefüge Deutschlands beeinflussen. Deshalb hat Medienstaatsminister Weimar für die Bundesregierung formuliert, eine Mehrheitsbeteiligung von MFE dürfe nicht zu einer Einschränkung der journalistischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit führen und nicht den Standort Deutschland gefährden. Medienmacht ist niemals neutral. Wer sie kauft, trägt politische Verantwortung.
Gibt es im Moment zwei Fragen dazu noch? Moment, finde ich das Richtige? Jetzt, glaube ich. Jetzt.
Silvio Berlusconi ist tot. Also sein Sohn heißt Pier Silvio Berlusconi.
Entschuldigung.
Aber kein Problem, also es ist schwierig.
Vielen Dank, haben Sie.
Entschuldigung. Aber Sie haben nicht geantwortet, warum. Also wo genau liegt das Problem? Liegt das Problem?
Ich würde sagen,
ist Berlusconi eine politische Figur oder weil eine, ich weiß nicht, was?
Genau das habe ich ja gerade eben versucht deutlich zu machen. Die Staatsminister Weimar hat betont, dass Deutschland starke, private, unabhängige Medienanbieter braucht, denn sie sind für die Medien- und Meinungsvielfalt von zentraler Bedeutung. Aber eine Mehrheitsbeteiligung durch die MFE Holding würde das mediale Gefüge in Deutschland beeinflussen. Und deshalb gilt es dazu, Gespräche zu führen.
Okay. Dann haben wir noch eine Frage.
Nur eine kurze Nachfrage zu zeitlichen Rahmen. Was denken Sie, wann könnte so ein Treffen stattfinden? Geht es um Wochen, Monate?
Das kann ich Ihnen jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sagen, aber üblicherweise bekommen Sie die Termine, wenn sie vereinbart sind.
Dann schließe ich diese Regierungspressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.